Tech und Trara.
Ich bin natürlich absoluter Technologiefan, aber das fühlt sich dann schon manchmal so an, als würde man die Infos nicht wie aus einem Wasserhahn trinken, sondern eher wie aus einem Feuerwehrschlauch.
Ein Podcast der Netzpiloten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tech und Trara. Mein Name ist Tina Kulo und ich habe die Freude, heute mit zwei Gründern aus einmal Generation Z und einmal Generation X zusammenzusetzen, die sehr viel Gemeinsamkeiten haben. Und zwar zum einen mit Wolfgang Macht, einer der Internetpioniere in Deutschland, der seit 95, ich glaube, hast du dein Startup gegründet. Und damals die große Welle, das Internet war brandheiß. Und der andere ist Julian Windeck. Und Julian Windeck hat auch ein Unternehmen gegründet, gerade jetzt. Und zwar mittendrin in dieser Transformationstechnologie, künstliche Intelligenz. Und Julian und Wolfgang verbinden so einiges. Also zum einen spreche ich hier mit zwei Franken, die beide auch noch das gleiche Gymnasium besucht haben. Und eben jetzt ein paar Jahre versetzt, einfach die gleichen Erfahrungen machen. Und darüber wollen wir heute reden. Was war damals, wie war es damals, Gründer zu sein? Wie ist es heute? Was gibt es für Gemeinsamkeiten? Was unterscheidet das Leben komplett? Und das wird hoffentlich eine sehr kurzweilige Diskussion. Ich mache mir da eigentlich nicht wirklich Sorgen. Und Wolfgang, vielleicht fangen wir mit dir an. In den 90ern, das ist ja wirklich ewig her, aber wenn du das so in der Rückschau betrachtest, wie war das damals? Ich meine, ich war ja auch mittendrin und weiß, dass ich auch diversesten Menschen, damals auch Aktionären, irgendwann HTML am Telefon erklärt habe. Aber das ist ja nur so eine Anekdote. Wie hast du das empfunden und wie war das damals? Und dann können wir ja gucken, wie es für Julian heute ist.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also klar, die 90er waren irrsinnig für uns. Also ich war damals Berufsanfänger im Journalismus, habe also bei einer Zeitung, habe bei verschiedenen Zeitungen gearbeitet und kam darüber dann auch in Berührung, ne, mit diesen neuen Entwicklungen. Das Internet kam auf, wurde von vielen völlig unterschätzt, auch in den Redaktionen. Also viele auch nicht mal richtig Computer hatten und sagten, das wird doch gar nichts Großes und muss man sich damit wirklich beschäftigen. Und wo man als junger Redakteur in dem Fall natürlich dann einfach die Chance hatte, okay, da reinzugehen, Leute kennenzulernen, Geschichten zu hören und natürlich überzeugt zu sein oder zu werden, dass das was Riesiges wird, was es ja auch geworden ist. Also eine tolle Zeit, in der alles aufgebrochen ist, in eine völlig neue Arbeitswelt, kann man auch sagen. Also wir haben praktisch diese Digitalwelt, die es ja vorher so nicht gab, im Grunde erforscht, nach Businessmodellen geguckt, nach Inhalten geguckt, nach anderen Gleichgesinnten geguckt, die da auch arbeiten, die sich da etablieren. Also eine absolut historische Stunde. Und wenn man da, also Julian, ich war wahrscheinlich so in deinem Alter, in dem Alter sozusagen genau, man kommt gerade von der Ausbildung, hat sich gewappnet, guckt in die Welt raus, will was bewegen, will was machen. War eine perfekte Zeit. Also ich blickte auch zurück auf eine wirklich große, energetische Zeit und habe natürlich jetzt viele Déjà-vus, wenn ich auf das Jetzige gucke und bin gespannt, Julian, bei dir, wie du das erlebst, weil wir sind ja jetzt im Grunde vor einer vergleichbar großen, wenn nicht sogar größeren Zeitenwende, ne? Also wo wieder mal eine Technologie also ihren Durchbruch hat, da ist die ja schon lange, es ist ja nicht neu erfunden, aber die jetzt praktisch sozusagen den Massenmarkt, die ganze Welt erobert, unser ganzes Leben privat und arbeitstechnisch befassen wird oder einnehmen wird. Also da haben wir, glaube ich, ganz große Parallelen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch total spannend, weil gut, ich war damals noch klein, aber rückblickend die Dynamiken hinsichtlich des Hypes und wie viele Leute auf einmal in die Startup-Welt gehen, wie viel Kapital dann auch in die Startups fließt, das scheint relativ ähnlich zu sein zum Internetboom. Und ja, ich glaube, da kann ich auf jeden Fall auch einiges lernen und mitnehmen. Und bin da auch gespannt, was du noch zu erzählen hast.
Mhm.
bei mir ist es so, dass ja hier momentan eigentlich auf einer wöchentlichen Basis irgendwie neue Updates reinkommen. Es ist einfach eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und das kommt sicherlich oder hängt auch sicherlich sehr damit zusammen, dass hier im Valley einfach so ein dichtes Netzwerk an Unternehmen vorhanden ist, sich einfach die Infos wie ein Lauffeuer verbreiten. Und ich bin natürlich absoluter Technologiefan, aber das fühlt sich dann schon manchmal so an, als würde man die Infos nicht wie aus einem Wasserhahn trinken, sondern eher wie aus einem Feuerwehrschlauch. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit momentan. Hm.
Das beruhigt mich ja ein bisschen, dass du das auch manchmal hast, dass das wie so ein Feuerschlauch ist. So kommt es mir nämlich auch manchmal vor. Aber ich glaube, was ja auch wirklich ähnlich ist, ist, also ich meine, wir waren, ich glaube, Wolfgang und ich, wir haben auch viel Zeit im Valley verbracht zu verschiedenen Momenten. Und ich habe diese Boomzeit, hatte ich einmal, wo der South Park voll war mit Leuten mittags, wo es nur ums Geschäft ging, wo du die in Palo Alto die University Street runter und in jedem Café wurden große Deals gemacht oder vielleicht auch nicht und nur so getan, aber egal, die Stimmung war wirklich sehr, es war so dieses Vibrierende. Und das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber Hamburg war damals auch so ein Hotspot. Also es ist, weil im Vergleich dazu, weil hier waren viele Firmen ansässig. Aber das kommt zu meiner Frage. Also ich meine, wie machst du das? Wie findest du deine Community? Also macht ihr noch Sachen? Also wie ist das für dich jetzt? Ich weiß, Wolfgang, für dich, glaube ich, war schon auch noch so Treffen und Meetings und Messen und so. Da kannst du vielleicht auch nochmal was zu sagen. Aber wie ist das für dich, Julian? Wie findest du deine Peers, dein Netzwerk? Wie weißt du, ob du jemand trauen kannst oder einer nur ein Superschnacker ist? Also ich meine, das gibt es ja heute wie damals.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade in Amerika gibt es ja schon die Tendenz, dass man eher dazu neigt, zu übertreiben, als sehr, sehr deutsch dann zu bleiben, was dann auch wirklich der aktuelle Stand ist. Aber um auf die erste Frage zu antworten, wie findet man überhaupt ein Netzwerk, gerade wenn man aus Deutschland kommt? Da hatte ich natürlich Glück, dass ich davor einen Forschungsaufenthalt am MIT hatte in Cambridge, Massachusetts. Und da bin ich mehr oder weniger durch Zufall in einen Incubator eingerutscht, der wirklich auch nur für Harvard, MIT und Stanford-Studenten war. Und da musste man auch durch mehrere Runden an Selektion. Und das war wirklich ein Glücksgriff, weil aus diesem Incubator, ich war der dritte Jahrgang, da sind aus den vorherigen zwei Jahrgängen wirklich sehr, sehr erfolgreiche, eine der erfolgreichsten AI-Startups hervorgegangen. Mhm. Darunter zum Beispiel Cursor. Mhm. Die haben einen Editor, eine IDE, also eine Entwicklungsumgebung für Softwareentwicklung mit AI. Mittlerweile wirklich auf der ganzen Welt verbreitet. Mhm. Eine Milliardenbewertung nach zwei Jahren. Und dann im Jahrgang davor Mercor. Jetzt erst vor kurzem die drei Gründer, die eben auch da Teilnehmer waren, sind jetzt die jüngsten Milliardäre der Welt. Und das war natürlich ein super Netzwerk, in das ich da reingeraten bin. Mhm. Und da sind jetzt viele Leute auch hier in der Bay Area. Und da gibt es immer noch Socials und das ist
also ihr trefft euch. Socials heißt, man trifft sich tatsächlich dann, ja.
Genau, man trifft sich dann bei verschiedenen Unternehmen, Startups, die eben dann das Event hosten und dann trifft man sich wieder. Hm. Das ist für mich persönlich sehr hilfreich, aber ich glaube, selbst wenn man da jetzt nicht drin ist, es gibt so viele Events eigentlich auf einer täglichen Basis, ist eher so, dass man sich überlegen muss, zu welchen von den Events gehe ich jetzt? Was lohnt sich am meisten? Weil wenn man zu allen Events, zu allen Socials gehen würde, dann würde keine Zeit übrig bleiben, was anderes zu tun. Deswegen, ich glaube, Leute zu finden ist eher das kleinere Problem.
Ach super. Wolfgang, war das für dich damals auch, also ich kann mich dunkel erinnern, dass es dort auch relativ viele Socials und Veranstaltungen gab. Hast du das auch so empfunden, dass es recht leicht war, Gleichgesinnte zu finden?
Also es war ganz bestimmt leicht, da überall reinzugehen. Genau, ähnlich wie bei Julian hatten wir alle das Problem, dass wir in Wirklichkeit keine Zeit dafür hatten. In dem Moment, in dem man das Funding hatte oder wusste, okay, man muss jetzt auch was vorlegen und was machen, war eigentlich klar, okay, ja, gehe ich da jetzt hin oder nicht? Es war in, weil du, Tina, auch sagst, dass Hamburg sehr weit vorne war, das finde ich auch. Also die Stadt hat mehrere IT-Sachen auch aufgesetzt, ne? So IT-Initiativen, hat dafür dann Veranstaltungen gegründet. Und wir selber haben ja auch eine Förderung von denen bekommen. So war also klar, okay, da geht man dann auch hin. Ne? Also man zeigt sich da. Und ich kann für meinen Teil auch sagen, ich war dann auch wenn es oft dann war, dass man dachte, Gott, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, dahin zu gehen und ich brauche auch jetzt vielleicht gerade nichts. In unserem Fall kam mir dann auch eine große, schwere Krisenzeit 2000. Und da war ich dann sehr froh, dass wir dieses Netzwerk hatten und dass wir in der Stadt dort, ne, also von diesem Netzwerk alle kannten, dass man auch öffentliche Gelder nochmal gucken konnte, ob man was bekommt. Also da hat sich das wirklich dann auch bewährt, dass eben auch in guten, nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten, ne, man so ein Netzwerk brauchen kann. Deswegen war das ganz wichtig. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich mich schwer tat damit. Und ich glaube, Tina, ich war mit dir auch mal auf einer Veranstaltung irgendwo und ich weiß, dass ich dich hinterher schwer bewundert habe, weil du aus dieser Veranstaltung rausgingst mit einem Stapel von Visitenkarten, die du eingesammelt hast. Und ich glaube, irgendwie vielleicht drei oder so oder mit zwei Leuten gesprochen und dachte mir, ach, das muss ich noch üben, das muss beim nächsten Mal besser klappen.
Ja, Jägerin und Sammlerin, damals gab es ja noch sowas, was es gar nicht mehr gibt, die Rolodexe, genau, wo man die alle eingeklebt hat. Und ich hatte wirklich auf meinem Schreibtisch so drei riesige Rolodexe, die ich dann später auch nochmal nutzen konnte für mein Netzwerk. Aber ja, das war, ich finde, das ist natürlich... für introvertierte Menschen, die vielleicht nicht so gerne rausgehen und schnacken und Smalltalk machen, ist das natürlich gar nicht so eine einfache Sache, damals wie heute nicht. Heute habe ich so Tage, wo ich das habe, aber auch nicht so oft. Also ich finde es einfach sehr interessant, Menschen zu treffen. Und verrückterweise war ich ja dann auch irgendwann nochmal dann danach, also nach dem Hype im Valley, wo es dann tatsächlich auch, ich weiß nicht, so rund, so 2006, 2007, so in der Zeit. Und da ging es ja auch hoch her in Sachen Netzwerke und war die nächste Welle da. Aber sagt mal, eine Sache, die ja ganz fundamental ist und die in den Berichten, Julia, liest du, die ich auch jetzt schon gefunden habe, muss man auch sagen, Respekt. Ich meine, ihr habt ja, du hast ja mit deinem Partner, mit Aiden, habt ihr schon ordentlich Seed-Kapital, ne? Eingesammelt, großen Respekt dafür. Und ich erinnere mich noch dunkel, weil ich ja die Freude hatte, mit Wolfgang auch zusammenzuarbeiten. Ich denke mir dann immer so, in Deutschland, das war, ich wüsste gar nicht, wen ich damals hätte angehen können, also jetzt noch nicht mal eine vergleichbare Summe, aber tatsächlich Investorinnen und Investoren zu finden. Und da würde ich gerne noch mal hören, Wolfgang, wie du das heute empfindest, weil und Julian, was du so, wie du das für heute, also wie du das heute machst. Also ich weiß noch, dass wir ziemlich viele Präsentationen hatten und merkwürdige Meetings auf in Cebit-Räumen und so weiter. Also in so Schachteln, wo man eigentlich alles draußen gehört hat, aber man saß drinnen und musste sich fokussieren und hatte dann so 3 Minuten Zeit oder so. Aber das würde mich doch von euch beiden mal interessieren zu hören, wie ihr das seht.
Naja, also man musste, also wir haben es ja im Grunde dann auch erst gelernt, ne? Also war klar, dass es gab praktisch diesen Hype, diesen Internet-Hype, es gab alle, die sich damit befassen wollten. Und für uns schon, auch als Netzpiloten, war klar, also es kamen wahnsinnig viele auf uns zu, die irgendwas wollten, also die was mitfinanzieren wollten, die Anteile wollten, die Kooperationen machen wollten. Also da war man schon stark umschwärmt in der Zeit. Es war aber auch für uns immer sehr anstrengend, weil, ne, Julian, du kennst das auch, also wenn man das sich auf jemand einlässt, natürlich muss man sich die angucken, man muss die Leute kennenlernen. Es ist natürlich auch ein zeitliches Investment. Und es war eine absolute Halbphase und Geld war unterwegs. Das ist jetzt ähnlich, wie du das auch erlebst wahrscheinlich in Amerika. In Deutschland wurde ja damals extra der neue Markt gegründet, ich glaube 97. Ne, der also genau dafür da war, praktisch an der Börse Geld sozusagen bereitzustellen oder es Investoren leichter zu machen, in kleine, neue, zukunftsorientierte Firmen zu investieren. Das war aus meiner Sicht war das eine tolle Sache. Also ich frage mich auch, warum man das jetzt im Moment nicht mehr hat. Der neue Markt ist ja bekanntermaßen nicht geblieben. Der ist ja, glaube ich, 2003 oder so wieder eingestellt worden. Aber es war von der Initiative, war das sowas. Ne? Du hattest praktisch eine Gruppe von oder eine große Menge von GründerInnen, die Unternehmen gründeten und die ein irrsinniges Tempo vorlegten. Also klar, es muss jetzt bitte alles schnell gehen. Die Bürokratie muss schnell gehen. Wir brauchen MitarbeiterInnen idealerweise aus der ganzen Welt. Das heißt, es geht auch darum, wie kriege ich Leute aus dem Ausland ganz schnell in deutsche Firmen hinein. Und aber das Oberste ist immer, woher kommt, kriege ich Geld? Ja, woher kommt privates Kapital? Und das waren damals starke Initiativen. Also das Geld war da. Aber ich würde jetzt für mich sagen, ohne jetzt Matthias da gesprochen zu haben, mein Partner, ich glaube, wir waren natürlich auch sehr clumsy damit. Also wir hatten eigentlich keine Ahnung, wie man das macht. Wir waren beide, also Matthias ist BWLer, also der kannte sich schon aus, aber ich war es gar nicht. Und von daher war das, glaube ich, ist das heute sicher anders. Also natürlich ist heute wissen sowohl Investoren, die Investorenwelt weiß, was sie tut und die jetzigen Gründer wissen es auch. Also das glaube ich, ist schon, aber es ist natürlich der wichtigste Part für ein junges Unternehmen, ja.
Ja, nee, das ist spannend, weil die VC-Industrie ist ja eigentlich auch noch gar nicht so, so alt. Und wie du schon sagst, ich glaube, das hat sich auf beiden Seiten etwas professionalisiert. Und ich glaube, als Gründer, gerade als junger Gründer, darf man sich da auch nichts vorspielen lassen, weil letztlich ist die Dynamik ja schon so, dass die VCs, also die Investoren, deren Job ist es, die guten Investments zu finden und die Augen offen zu halten. Und nicht andersrum. Was die VCs versuchen natürlich immer möglichst die Machtposition einzunehmen. Aber da, ja, das da darf man sich nichts vorspielen lassen. Und momentan ist eben so viel Kapital im Umlauf. Also gerade dadurch, dass man jetzt über das Internet natürlich auch schneller die Informationen über ein Unternehmen und so weiter rausbringt, wird man da auch aktiv kontaktiert. Also bei uns ist das so, wir bekommen eigentlich regelmäßig dann irgendwie zum Beispiel auf LinkedIn dann irgendwelche Anfragen und Nachrichten, teilweise auch über E-Mail und gehen da tatsächlich auch dann teilweise gar nicht drauf ein, weil es wirklich eine Flut ist. Aber wenn man dann die guten Investoren haben möchte, dann ist es natürlich schon sehr hilfreich, wenn man irgendwie ein existentes Netzwerk dann auch wieder hat an anderen Gründern, die schon geraced haben, die schon Funding bekommen haben und die dann zum Beispiel auch jemanden einem vorstellen können, dass man dann quasi durch eine externe dritte Party in Kontakt kommt. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg.
Ja, aber ich finde schon, also das freut mich total für euch, ne? Aber das ist, also vielleicht ist das auch Silicon Valley. Ich finde schon, ich glaube auch, dass Kapital im Umlauf ist, aber ich finde, es war lange Zeit andersrum, dass man eher die Investoren finden musste und nicht umgekehrt. Und da habt ihr, glaube ich, schon entweder du in der Blase, der du da bist, oder auch in diesem Netzwerk, das ist schon ziemlich weit vorne dann.
Ich glaube, also um ehrlich zu sein, ich weiß ja auch nicht, wie die Lage so richtig in Deutschland ist. Ich habe es ja jetzt vor allem in den USA kennengelernt. Ich glaube, es ist in Deutschland schon auch nochmal schwerer. Also ich habe zum Beispiel von einem deutschen Freund gehört, dass in Deutschland tendenziell eher üblich ist, dass dann Leute zum Beispiel die Investoren irgendwie auf einen Kaffee einladen. Und hier ist ganz klar, da werden die Founder eingeladen auf den Kaffee. Also das zeigt, glaube ich, schon einen Grundunterschied in dem Zusammenspiel.
Ja.
Das kann man sich gut vorstellen. Ja. Und das ist, ich meine, wir sind natürlich immer noch nach wie vor, es gilt ja wahrscheinlich für ganz Europa, natürlich ein extrem bankengeprägtes Länder, ne? oder Business. Also so klar ist, okay, lange Zeit, ich meine, vor diesen ganzen Investoren-Thematiken waren ja immer die Banken dein Gegenüber. Und da warst du immer in der Battle-Haltung. Ne? Ich meine, ich glaube, das bin ich bis heute noch bei meiner Bank, wenn da irgendwas nicht stimmt mit dem Dispo oder sonst was. Wo man denkt, ja, also man hat immer, ne, man fühlt sich selten als Kunde, der da irgendwie doch auch was beiträgt oder was hinterlässt, sondern und daher kommt das natürlich auch, dass man, das kann ich für uns mich auch erinnern, dass wir da auch immer so das Gefühl, ja, okay, die geben uns jetzt Geld. Also so cool, wie du das jetzt beschreibst, waren wir auf gar keinen Fall. Das kann ich hundertprozentig sagen. Also dass wir gedacht hätten, ja, also wir müssen doch hofiert werden oder wir sind doch dann das zukünftige Kapital, das auch, ne, der jetzt diesen Investor glücklich machen wird. Da hat sich sicher was geändert. Das ist natürlich gut so. Ja.
Da, ja gut, wir profitieren dann eben natürlich schon davon, dass eben die ganzen Investoren irgendwie auch in Konkurrenz stehen um die Investments.
Ja. Ja, das stimmt natürlich, ist klar. Aber jetzt so als, also ich frage mich, also aber ihr macht schon noch, also wie ist das denn, wie kann man sich das vorstellen? Ich erinnere mich so dunkel, also an viele PowerPoint-Slides, die man da basteln musste, um irgendwie den Businessplan ausführlichst darzulegen, 3, 5, was auch immer für wie viele Jahrhunderte. Und das war auch sehr viel Guessing, weil heute wie damals weiß man halt, man wusste es nicht und man weiß es nicht, was in 5 Jahren ist. Ne? Also wie macht ihr das, wenn ich mal so frage? Müsst ihr das auch noch machen oder ist das alles so cool und es ist gar nicht mehr so?
Genau. Also das ist lustig, weil ich hatte in Cambridge in England auch an ein paar Pitch-Wettbewerben teilgenommen und da hat man auch ganz klassisch war gefordert, hey, reicht euren Businessplan ein mit PowerPoint und dann musste man das präsentieren. Und dann in der Realität ganz anders, wo man dann eben gar nicht irgendwie einen Businessplan mit einem festen Businessplan, das dann als Dokument irgendwie versendet hat oder dann eine PowerPoint-Präsentation hatte, sondern da ist der Ablauf dann eher, hey, wie gerade eben schon gesagt, man trifft sich auf einen Kaffee und man lernt sich erstmal kennen. Und ich muss sagen, ich finde es auch einen viel sinnvolleren Herangehensweise, weil wie du selber schon gesagt hast, die Nummer muss man sich ja dann teilweise eigentlich schon fast ausdenken. Weil gerade wenn man ganz am Anfang steht, so in der Pre-Seed-Phase, da ist einfach die Unsicherheit so hoch und es gibt so viele Teams, die dann auch noch pivoten und in eine andere Richtung gehen, dass es eigentlich schon gar nicht sinnvoll ist, da so detailliert das auszuplanen und dann als VC herzugehen und zu schauen, hey, erstmal, was ist das überhaupt für eine Person? Was ist das für ein Team? Wie schätze ich die ein? Wie sehe ich da das Potenzial? Ich glaube, das ist tatsächlich auch für die Investoren sinnvoller.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also klar, aber die sehen natürlich dann noch eher, was bist du überhaupt für ein Typ? Ne? Also was bist du für ein Gründertyp? Willst du was bauen forever? Willst du bauen Exit? Willst du was auf die Straße bringen? Und trauen sie dir das zu? Das ist natürlich, sind schon nochmal andere Fragen, die, ich glaube, bei uns hier nicht immer so im Vordergrund stehen. Vielleicht dann in dem Gespräch, in der Präsentation schon. Aber das finde ich schon sehr interessant zu sehen.
Ja, und aber ich glaube auch, dass es reduziert sich aber dann letztlich immer auf die Köpfe. Ne? Also egal, was du vorlegst und was du an dem, letztlich müssen die Investoren darauf vertrauen, okay, dem Team, wenn es ein Team ist, das sich präsentiert, ne, oder den Einzelpersonen, weil das ist im Zweifelsfall die einzige Sicherheit, wenn man da das Gefühl hat, okay, man hat eine Basis miteinander, man kann miteinander sprechen, man kann miteinander streiten, das ist auch sehr wichtig. Die Konflikte kommen natürlich, auch mit dem Investor, ne? Und da die Fühlung zu haben, okay, das kann ich mir vorstellen in der Konstellation für beide Seiten, das gilt es eigentlich rauszufinden. Und da hatte ich auch mal den Eindruck, da sind dann so diese ganzen Businesspläne und Entwürfe und Visionen, sind dann eigentlich eher so ein Beiwerk, wo man im Zweifelsfall vielleicht testet, okay, haben die so ein bisschen, ne, haben die Skills?
Haben die sich überhaupt noch Gedanken gemacht um Businessmodelle?
Genau.
Ja. Genau. Ja. Aber ich meine, Julian, nochmal für dich, ich meine, damals die Zeit, ne, wo Wolfgang gegründet hatte, wo das so, also das war schon auch für uns damals eine schnelle Zeit, ne? Das ist, aber natürlich kein Vergleich zu heute und Informationsfluss. Also es ist schon, doch, ich finde schon, also es ist nicht nur mein Alter, es hat schon, der Speed hat insgesamt zugenommen. Also nicht nur in der Welt und ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen und die schnell Nachrichten soll durchs Dorf getrieben werden. Es ist schon ziemlich schnell gerade alles. Aber mich würde mal interessieren, wie machst du das mit Aiden zusammen, mit einem Partner, dass ihr da ajour bleibt? Weil ich meine, ihr habt ja nur eine Idee und wie das so ist, wahrscheinlich ist man nicht sind wir nicht der Einzige oder die Einzigen, die jetzt an einem bestimmten Thema arbeiten, und dass ihr irgendwie zum Beispiel den richtigen Moment findet, zu pivoten, oder wie geht ihr damit um, praktisch diesen Speed zu halten?
Dadurch, dass das Netzwerk hier so dicht ist, wir stehen eigentlich jede Woche im Austausch mit Leuten, die zum Beispiel bei OpenAI arbeiten, die bei xAI arbeiten, und bekommen dadurch, sind wirklich eigentlich fast automatisch auf dem aktuellen Stand. Dann natürlich ganz wichtig hier in der Tech-Szene Twitter, da spielt sich eigentlich alles ab. Also man ist da auch ein bisschen zum gewissen Grad tatsächlich auch gezwungen, eigentlich X, ja, da aktiv zu sein, um zu wissen, hey, was sind die neuesten Änderungen im Umfeld. Aber ich glaube, man darf da auch nicht zu viel Angst haben, dass man was verpasst, weil vieles ist dann doch eben auch Hype. Man muss dann schon filtern und sich überlegen, hey, was sind jetzt wirklich irgendwie Updates, die für uns relevant sind. Und die halten sich dann eigentlich in einer Bandbreite, die man schon ganz gut beherrschen kann, würde ich sagen.
Ja, ich muss das so drüber nachdenken. Also das ist, weil ihr seid jetzt 5 Leute, hast du gesagt, oder habe ich irgendwo gelesen auch, ne? Es ist ja wirklich total am Anfang. Ich finde es richtig toll zu beobachten jetzt, weil ich denke mir auch immer so, wenn man das vergleicht damals jetzt für 95, 96, so als es so losging, ne? So, und dann zu überlegen, was kam da nach 5 Jahren, nach wie anders die Welt dann schon wieder nach 5 Jahren oder nochmal nach 3 Jahren und ne, das, die Abstände, wie anders das aussieht, finde ich das phänomenal. Kann man ja nicht für planen, aber das vermute ich wird hier genauso sein. Also.
Ich spüre bei dir, Julian, so eine gewisse fränkische Gelassenheit in diesem ganzen Wahnsinn, der es ja doch ist, ne, muss man ja sagen. Und also vielleicht sollten wir unserer Schule, dem Gymnasium Fränkische Schweiz, auch also einmal ein Shoutout natürlich, aber vielleicht sollten wir noch Blumen schicken. Also ganz schlecht ausgebildet haben sie uns nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas scheint dir das Gymnasium Fränkische Schweiz nochmal deutlich zu nennen, war richtig gemacht haben. Ich meine, gut, das war jetzt ein bisschen mit Abstand, aber ich meine, ihr beide wart auf der Schule.
Ja, das würde mich interessieren tatsächlich, weil Tina, also ich kann jedenfalls sagen, also in Sachen Informatik hat es mir nichts mitgegeben. Also wir hatten schrecklichste Informatik-Sachen. Wir hatten Basic gelernt, irgendwo im Keller. Das war so völlig klar, okay, das ist keine Berufsaussicht. Ich werde nicht Informatiker oder in diese Dings gehen, sonst lande ich auf alle Fälle irgendwo in einem anderen Keller bei einer Bank oder einer Versicherung. Das waren damals so die Aussichten für Informatik. Also den Teil habe ich tatsächlich nicht von der Schule mitbekommen, aber ich bin ja auch kein Informatiker. Wie war das bei dir?
Also ich hatte zum Glück einen sehr guten Informatiklehrer dann in der Oberstufe. Man muss aber dazu sagen, und das liegt jetzt weniger am GFS als vielmehr dem Schulsystem oder dem Umfeld allgemein in Deutschland, dass Informatik als Fach in der Schule sehr, sehr unattraktiv ist. Deswegen ich auch damals der Einzige war an der Schule, der ein schriftliches Informatikabitur gemacht hat. Und das ist eigentlich sehr repräsentativ für alle Schulen. Und spiegelt sich dann natürlich auch an der Universität wieder. Also diese Stereotype über den typischen Nerd im Informatikstudium, die sind einfach oder waren zumindest, als ich das gemacht habe, was ja jetzt auch noch nicht so lange her ist, sehr, sehr wahr. Und das ist eigentlich sehr traurig, weil ich habe dann in den USA gesehen, sowohl in, sei es MIT, dann war ich noch in Berkeley oder jetzt auch hier in Stanford, das ist ganz anders, da das auch einen viel höheren sozialen Status. Wohingegen, ich kann mich noch erinnern, ich bin dann nach meinem USA-Aufenthalt bin ich nach München und dann waren wir da auf einer Feier und unter anderem relativ viele Mediziner. Und dann kam da ein Mädel proaktiv auf mich zu und wir hatten gesprochen. Und eine der ersten Fragen war: Ja, was hast du denn studiert? Und dann habe ich gesagt: Informatik. Und dann ist das Lächeln gleich zerbrochen und ich war durch meinen USA-Aufenthalt total geschockt und habe dann wieder realisiert, oh Mist, ich bin zurück in Deutschland. Das wird hier ganz anders wahrgenommen als in den USA. Und deswegen gute Ausbildung auf jeden Fall am GFS. Aber Deutschland muss da irgendwie noch was am Bild des Informatikers ändern. Mir ist natürlich nicht ganz leicht.
Also ich habe vorhin schon die Frage auf den Lippen gehabt, als wir über Investoren und sowas gefragt haben. Ne? So von wegen, so was könnte denn Deutschland besser machen? Aber es scheint doch wirklich ein bisschen, also es scheint tiefer und wesentlich einfacher zu sein. Nämlich, dass das, also dass vielleicht, dass man eben nicht das Lächeln verliert, wenn jemand sagt Informatik und nicht Jura oder Medizin oder was so das Klingige ist. Aber das kann man ja, wir können ja also hoffen auf die Generation, deine Generation, jetzt, Julia, dass du das vielleicht auch von Amerika wieder zurückschickst. Also ich hoffe ja mal, dass das Gymnasium Fränkische Schweiz euch mal beide einlädt, um so ein Jahrgangs, ne, wenn so die Abi-Runden vorbei sind, so als einen kleinen Speech, ja, so ein Doppelspeech, das fände ich total toll.
Ja. Oder wir stiften einfach so ein Informatiktrakt oder sowas, so ein ganzes Gebäude. Das
ja.
An der Stelle wäre ich eine kleine Kost.
Bin ich noch nicht. Da müssen sie erstmal auf dich zurückkommen, glaube ich.
Ja, das habe ich wahrscheinlich den Anruf bald.
Ja, ich wollte gerade sagen, genau.
Aber eine kleine Cross-Promo zu dem Thema kann ich machen. Also wir haben nämlich für die HörerInnen in der Reihe jetzt bei Netzpiloten im Tech und Rara die letzten Folgen, also ich glaube 3 Folgen, uns genau damit beschäftigt, also mit Informatikunterricht in den Schulen, insbesondere auch Förderung für Mädchen und Informatik und so weiter. Also das, da kann ich sagen, also vor allem die letzte Folge, die wir auch gemacht haben, da gibt es schon Hoffnung. Also es gibt schöne Programme, es gibt schöne Anwendungen, engagierte LehrerInnen, die das auch hinbringen wollen. Es ist völlig bestürzend zu hören, tatsächlich, dass es nicht etabliert ist. Also dass auch selbst da, wo Pflichtfach Informatik ist, reden wir von einer Wochenstunde oder sowas. Ne? Also da ist wirklich, also da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Und wie gesagt, was ich jetzt am Anfang scherzhaft ja auch für mich gesagt habe, also bei uns hat es niemanden motiviert. Also ne, du bist ja als junger Mensch auch, wo du denkst, okay, ich gehe meiner Neigung nach oder ich gucke ein bisschen, was könnte auch ein Beruf werden. Und das muss ein Fach natürlich auch mitbringen. Und wenn du von vornherein das Gefühl hast, ja, nee, das ist ja völlig lahm und am Ende auch sozial gar nicht angesehen, ja, warum sollte ich das machen? Ne? Dann gehe ich halt einen anderen Weg.
Auf jeden Fall. Ja, bei mir war es auch wirklich, hatte sich das Interesse eigentlich zufällig ergeben. Also meine Eltern sind jetzt auch nicht so sehr interessiert an Informatik, weil du hast ja gemeint, Tina, am Anfang hier auch die verschiedenen Generationen. Ich glaube, gerade so die Generation, wie du auch gesagt hast, Wolfgang, dann doch nochmal mit nochmal weniger. Es war ja auch noch sehr, sehr früh in der Entwicklung, dem Internet und die ganzen anderen Technologien. Aber bei mir war es so, dass ich kann mich erinnern, ich hatte, ich weiß nicht, sehr, sehr früh mit 10, 11 irgendwann mal ein Büchlein entdeckt in der Bibliothek, HTML4. Du meintest, Tina, hier, du hast damals noch Leuten HTML erklärt. Das war bei mir so der Einstieg und dann eben selber im Jugendalter relativ viel programmiert. Da bin ich dann eben reingekommen. Aber ich glaube, dass gerade jetzt eben auch mit den neuen Technologien, mit ChatGPT, da wird einfach auch der Zugang demokratisiert, weil es einfach sehr einfach ist, wirklich ins Programmieren zu kommen, weil man eben eine Art persönlichen Tutor hat, den man eben fragen kann bei Wissenslücken, den man fragen kann, eben Konzepte auf das Level herunterzubrechen, auf dem man sich gerade befindet. Und dann auch sehr, sehr leicht eben die ersten Programme erstellen kann mit AI. Und das macht dann auch einfach Spaß. Deswegen, da bin ich eigentlich recht optimistisch, dass dann doch mehr und mehr Leute zur Software und zur Informatik auch kommen.
Ja, also wir hatten ja vorhin schon über Stereotype gesprochen, was man so hatte und auch so, dass das Fränkische, ich meine, das hast du übrigens auch, Wolfgang, dieses Gelassene, ne, und so ganz entgegen des Gen-X-Klischees, so angeblich sind wir ja Technikmuffel. Also ich habe das nämlich ausprobiert mit ChatGPT und habe mir Python runtergeladen und habe alles Mögliche programmiert. Also ich fand das ganz toll. Ich glaube, das ist in Zukunft wird es mehr kommen und es ist so, das ist ideal für so Menschen wie mich, weil ich möchte einfach sagen, was ich habe. Also schreib mir das, mach mir das und dann soll das einfach funktionieren. Aber wenn wir so mal in diese zwei Generationen, ne, Gründer gucken, also das eine können wir jetzt schon mal ausschließen, also Gen Z wird ja, also Gen X wird ja gerne nachgesagt, dass wir Technikmuffel sind, ne, dass wir so ein bisschen skeptisch sind und ein bisschen zwar großen Ehrgeiz und also Workaholic sind, ne, aber letztendlich dann auch so ein bisschen pessimistisch. Das alles sehe ich bei dir nicht, Wolfgang. Das sehe ich wirklich nicht. Bei mir auch nicht. Aber das ist ja, also das fand ich jetzt auch.
Wir arbeiten heute in der Zukunftsindustrie. Also das wäre auch schlecht, wenn das so wäre.
Ja, eben. Und ich finde, ein bisschen Ehrgeiz kann ja auch irgendwie sein. Aber ich habe nochmal geguckt für Gen Z. Ich muss wirklich sagen, Julian, da passt du ehrlich gesagt auch nicht so rein. Vielleicht müssen wir einfach diese Definition, die wir für diese Generation erfunden haben, uns nochmal ganz genau betrachten oder anders betrachten. Weil da steht zum Beispiel, Stichwort Perplexity, dass diese Generation Z faul sei, das sehe ich nicht. Ich sehe auch nicht, dass sie gering belastbar ist oder technikabhängig. Naja, weiß man nicht so genau, aber Work-Life statt Karriere, das glaube ich nicht, was du so erzählst.
Ja, also ich glaube, sowohl bei euch als auch bei mir sind wir da vielleicht ein bisschen Ausreißer aus der Startup-Welt. Sicherlich, es gibt einige Klischees, die nicht unbedingt zutreffen, aber bei manchen Sachen, wenn ich dann die Gesamtheit der Generation sehe, gibt es da natürlich schon Trends. So gerade was zum Beispiel Work-Life-Balance angeht in Deutschland. Ich habe viele Freunde, die da schon sehr viel Wert drauf legen, dass sie da auf ihre genug Zeit haben, um ihren Hobbys nachzugehen, um einfach, ich glaube, es ist teilweise dann auch weniger Faulheit als vielmehr Interesse, einfach ein gesundes Leben zu führen, mit einer gewissen Nachhaltigkeit auch ranzugehen. Das ist natürlich im Valley ganz anders. Also da wird von morgens bis abends bei den meisten Startups gepowert.
Genau.
Und es ist einfach sehr, sehr besonderer Ort, der da sich jeglichen anderen Kategorien und Normen entzieht. Also.
Ja. Aber du sagst einen guten Punkt. Das sollte auch gar nicht so, ich habe nur diese Auflistung da gesehen und es gibt ja auch immer auf Insta zig Filme, die immer sagen, wie ehrgeizig die Gen X ist und wie klar und deutlich die Gen Z und dann von den ganz Jungen nochmal abgesehen. Aber ich glaube, wir haben in der Vergangenheit so viel gelernt, wo wir gedacht haben, das geht nicht. Also wenn du mir als ich angefangen habe, richtig zu arbeiten, dass jemand gesagt hätte, Mensch, wir werden, es macht nichts, ob du mit im Raum sitzt oder ob wir uns, ne, also wir können remote arbeiten und wir können auch ein Interview so führen oder ein Gespräch so führen und wir müssen nicht uns vielleicht jeden Tag sehen, es langt vielleicht an einigen Tagen und dass man vielleicht auch diese Modelle, die es jetzt gibt, so Shared Leadership und sowas, ne, wo man sich einfach eine Stelle teilt, undenkbar. Ne? Und ich finde, wenn solche Sachen dann reinkommen mit diesen Impulsen, finde ich das super. Aber die tragen natürlich jetzt in deiner Realität, Julian, glaube ich, noch überhaupt nicht. Aber irgendwann mal, wenn die Firma groß ist, wie groß soll die eigentlich werden?
Du, ich mache so lange weiter, wie die Firma wächst. Also ich habe da in dem Sinne kein Ende in Sicht. Und ich meine, gewissermaßen als Founder ist natürlich dann die Firma auch das Baby. Deswegen macht es total Spaß, dann auch zu sehen, hey, man kann da was voranbringen. Und ich habe früher immer überlegt, hey, was würde ich machen, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, wenn man irgendwann vielleicht mal einen Punkt erreicht, an dem man dann finanziell frei ist. Und damals dachte ich, war der festen Überzeugung, hey, cool, mir macht Lernen total viel Spaß, ich würde einfach zurück an die Uni und noch ein paar andere Studiengänge studieren. Ich habe ja jetzt schon die zwei Master hinter mir, also ich habe da eine gewisse Tendenz dann doch zur Uni und Akademie. Aber mittlerweile sehe ich dann, hey, man kann da tatsächlich irgendwie was verändern. Man kann da sich mit den Leuten umgeben, auf die man Lust hat. Und das macht einfach so viel Spaß. Also ich habe zumindest momentan, hätte keine Lust, irgendwie irgendwas anderes zu machen. Und das ist natürlich der Traum.
Ja, das ist ja. Ich meine, das Einzige, das habe ich aber parallel wie du erlebt. Ne? Also auch mit einer Firma, die praktisch klein angefangen hat. Dann waren wir irgendwann 150 Leute. Dann hatten wir 4 Auslandsbüros und diesen ganzen Ding. Und das war alles, wie du es auch beschreibst, irrsinnig. Es war toll. Man hat das Gefühl, es ist einmal, ne, so eine Chance kriegt nicht jeder und die hat man jetzt und das kann man alles nicht machen, man muss es tun. Und irgendwann kam für mich allerdings der Punkt, dass es gekippt hat mit dem Genießen. Also dass ich dann gemerkt habe, okay, ich bin eigentlich nur, jetzt böse gesagt, fremdbestimmt von all diesen Sachen, die jetzt stattfinden müssen. Ne? Und der Druck von Investoren und der Druck von Mitarbeitern und die Verantwortung, die ja immer größer wird. Und wo ich dann selbst so Sachen, die man sich am Anfang so schön ausgedacht hat, also wir hatten auch ein Büro in San Francisco, Tina, du erinnerst dich?
Oh ja, sehr gut, ich weiß genau, wo es war. Harrison Street.
Genau, wir hatten eins in Mailand, eins in Barcelona und in Paris. Und das sind alles so Sachen, wo man am Anfang, als man das Layout dafür gemacht hat, gesagt hat, fantastisch, ne? Also was das für ein Privileg, dass ich da hin kann und da arbeiten kann. Und in der Realität war es natürlich so, dass es völlig anstrengend war und dass ich überhaupt nichts davon hatte, in Paris zu sein und da irgendwie eingesegelt bin für irgendwelche Sitzungen und sofort wieder raus und vielleicht, wenn ich Glück hatte, ein schönes Mittagessen irgendwo, aber ne, während sich dann schon selbst die Mitarbeiter freier gemacht haben und gesagt haben, ja, da hänge ich jetzt noch mein privates Wochenende mit dran und bleib noch in Paris, keine Chance. Und das ist so der Moment, also wo ich jetzt auch im Nachhinein für mich sagen würde, da war es gefährlich, dass man dann, also deswegen muss man sich das schon bewahren, was du jetzt auch beschreibst, dass man...
Ich kann mir vorstellen, dass das auf Dauer dann vielleicht auch stressig sein kann. Also ich kann es total nachempfinden. Also dann, wir sind teilweise für Hiring dann auch in Europa jetzt sehr viel rumgereist, auch in Paris bei einer großen AI-Messe unter dem Louvre, dann zurück nach München, dann nach England, London, Cambridge und aber eben kein wenig genießen und
genau.
Hier ja. Fokus.
Ja, ja. Genau. Ja, ja. Und das, wie gesagt, das ist ja alles okay, man weiß es ja auch. Ne? Man weiß, es ist die Zeit, in der man das schmiedet und so weiter. Jetzt in beiden, aber bei dir genauso wie bei uns es war natürlich, wusstest du aber nicht, wo es hingeht. Also für uns war auch nicht klar, werden wir jetzt von 100, werden wir 500 Leute irgendwann oder wird das wieder, bleibt das so oder was passiert? Und das setzt natürlich irgendwann auch zu, wenn man das Gefühl hat, man spürt seine Brennstufe sozusagen, ne, wo man merkt, okay, alle um einen rum schütteln eigentlich eh nur noch den Kopf, weil Privatleben irgendwie ganz schwierig ist. Alle verstehen es, alle verstehen, okay, hier passiert was unglaublich ist. Natürlich musst du das machen. Manche machen sich Sorgen natürlich, aber dieser Prozess der Unsicherheit dann, da, der weiß ich jedenfalls für mich, der hat mir dann irgendwann auch zugesetzt, wo ich das Gefühl hatte, ja, also ich kann es nicht ewig so weitergehen, ne? Und ist es dann auch ja nicht in unserem Fall, weil es praktisch der Markt geregelt hat. Ne?
Nee, es ist ja auch jetzt die Frage, ist es eine Bubble, ist es keine Bubble? Und ich war auch jetzt erst dieses Wochenende bei einem Event, bei dem Sam Altman gesprochen hat. Und dem wurde die gleiche Frage gestellt. Und das ist ganz, ganz lustig, weil er meinte, es handelt sich um eine Bubble. Aber wie bei den meisten Bubbles, es gibt natürlich einen Grund, wieso das Eis überhaupt so groß ist. Das heißt, es gibt einfach sehr viel Wert. Es ist vielleicht nur so, dass dann teilweise auch zu viel Geld in die falschen Unternehmen führt und die werden dann natürlich an irgendeinem Punkt dann implodieren. Ich fand es schon fast ein bisschen ironisch, weil ich glaube, einer der Personen, die überhaupt das Ganze so groß gemacht haben, war natürlich Sam Altman mit den großen Versprechungen, die er gemacht hat. Hey, AGI, also quasi AI auf dem Level des Menschen innerhalb von ein paar Jahren. Und da ist jetzt die Frage, hey, kann er überhaupt jetzt seine Versprechen einhalten?
Ja, aber das sind, weißt du, das ist, ich finde das ganz interessant, weil Wolfgang und ich, wir haben ja beide diese erste wirklich große technologische Welle mitgemacht, bis zum Burst damals. Und ich finde das ganz interessant. Einige Dinge erinnern mich tatsächlich an damals. Also nicht inhaltlich im Sinne von Technologie, sondern wie, weißt du, damals schossen auch wie Internetberater, wie Pilze aus dem Boden. Und heute, wenn du heute auch dich durch LinkedIn klickst, überall, wo es nur geht, steht oben irgendwas mit KI oder AI drin. Ist völlig wurscht, was danach kommt. Das kann sein, dass wir jetzt auf einmal ganz viele Experten haben zu dem Thema und auch ganz viele, ne? Aber klar, das ist schon, und insofern, wenn man dann so, ist es, für, deshalb war vorhin auch meine Frage mit den Infos, wie bleibt ihr wirklich vorne und kriegt mit, wenn ihr, ne, wenn sich was ändert oder wie auch immer. Und das ist ja etwas, was Wolfgang, du mit Matthias sehr gut geschafft hat, weil es gibt viele Firmen von damals, die kennt man überhaupt nicht mehr und die Netzpiloten gibt es nach wie vor und die kennt man auch noch. Also insofern, das ist schon, es ist interessant, das zu sehen. Und,
aber Tatjana, das haben wir beide, glaube ich, ja auch gelernt. Also dadurch, dass wir beide so aus der Kommunikation, ne, Journalismus, Kommunikation kommen, hat man natürlich, also hat es für mich auch lange Zeit, dass man das Gefühl hat, man muss vorne dran sein, auch mit den Informationen. Man muss on top of it sein. Ja, ne? Und hat sich alles eingesagt. Und es war für mich sehr, sehr schwer zu lernen, irgendwie das aufzugeben. Sag, du kannst nicht on top of it sein. Ne? Weil es ist einfach nicht möglich. Du musst einen anderen Weg finden, wie du dich trotzdem mit einer gewissen Zuversicht oder Grundvertrauen auch in Prozesse und Sachen, in denen du involviert bist und die du überblickst, ne? Dass du das Gefühl hast, ja, das macht mich jetzt nicht alles irrsinnig. Mhm. Aber das war so, also gerade, ne, weil man so aus diesem Informationszeitalter im Grunde kommt, war das der schwere Teil und das stelle ich mir jetzt für heute natürlich noch viel schwerer vor und hoffe aber natürlich auch, dass man Skills sich ausbildet, die sagen, ja, klar, also na, das geht nicht alles.
Ich glaube, man muss da eine gewisse Balance finden und darf sich da aber eben auch als junger Gründer, Gründerin nicht einschüchtern lassen. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach schon sehr, sehr, sehr viel wert immer noch darin, wirklich auch eine gute Basis zu haben, in unserem Fall eine gute technische Basis. Ja. Das darf man nicht vernachlässigen. Also klar, es gibt jetzt halt total viele Leute, die dann eben durch AI, zum Beispiel White Coding, also dass man quasi den Großteil der Software von der AI schreiben lässt, damit kann man natürlich relativ einfach Prototypen rausbringen und Demos erstellen. Und diese Unternehmen, diese Startups, da ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass die dann quasi als Teil der Blase dann irgendwann platzen und da nichts draus wird. Aber ich glaube, wenn man eben eine gute Ausbildung hat und Leute hat, die wirklich dann auch über Jahre hinweg dann an der Uni oder in der Praxis Erfahrungen gesammelt haben, dann kann man halt wirklich auch Produkte bauen, die eine gute Chance haben, dann auch einen Mehrwert zu schaffen und dann auch quasi auf Dauer zu existieren.
Das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen uns, ne? Dass ich daran, also das merke ich bei dir ganz stark, dass du dieses Grundvertrauen oder diese Dinge, diese Systeme zu beherrschen, auch aus dieser Ausbildung hast. Ne? Du weißt, du hast dich systematisch und strategisch klug, aber auch mit Glück sozusagen durch all das dadurch. Und das freut mich zu hören. Also das geht mir auch so, wenn ich jetzt Konferenzen besuche. Ich habe also, KI jetzt so aufkam ab 22, dann ganz systematisch mir Konferenzen angeguckt und bin dahin, um die GründerInnen auch so zu erleben. Wie sind die so drauf? Was haben die für Werte? Sind die so, wie wir damals waren, die wir ausschließlich unternehmerisch geprägt waren? Also, ne, wo klar, wir machen, es war das Größte, eine Firma aufzumachen, eine Aktiengesellschaft zu gründen, ins Ausland zu gehen. Also, das sind ja eigentlich sehr klassische Unternehmersachen, deren wir heute alle bei der KI alle so ein bisschen natürlich auch die Luft anhalten und das Gefühl haben, ja, wir hoffen doch, dass alle, die das jetzt machen, egal wo, in der Wissenschaft, in Unternehmen, in sonst wo, dass die alle sehr gesettelte und sehr werte orientierte Menschen sind, dass da jetzt kein nichts Schlimmes passiert. Und davon habe ich mich eigentlich auch überzeugt. Also alle, die ich da so getroffen habe bei den Konferenzen und auch gesehen habe, wie die mit Investoren sprechen, worauf sie Wert legen, das ist schon anders, als es jetzt mal so pauschal gesagt bei uns war. Und wo ich aber auch genau das mitgenommen habe, das Gefühl, okay, die sind einfach alle sehr gut ausgebildet. Und das waren wir nicht, weil es auch keine Ausbildung gab dafür, ne? Also man hätte auf keinen zurückgreifen können. Und das beruhigt mich jetzt natürlich auch sehr für diesen jetzigen großen technischen Wandel, den wir alle erleben werden.
Ja, ich habe noch eine Frage zum technischen Wandel. Das ist unabhängig von der KI. Und da bin ich so, wir haben eingangs gesagt, dass KI, ich glaube noch, da bin ich d'accord, ich glaube, Wolfgang, du hast gesagt, eigentlich noch größeren Impact haben wird als das Internet. So, das war eigentlich so. Das ist so das, was die Stufe 1. Und ich glaube, was die Transformation von unserem Leben, von der Gesellschaft, wahrscheinlich auch von den gesamten Geschäftsmodellen, die wir kennen, das ist schon, das wird, also ich glaube, das wird radikal, das werden wir auch noch sehen. aber ich bin da eigentlich auch, an guten Tagen bin ich da auch ganz zuversichtlich. Und gerade wenn ich so mit so Gründern wie dir spreche, genau. Julian, genau, da muss ich auch sagen, das finde ich gut. Aber was mich mal interessiert ist, nun haben wir ja gesagt, okay, 96, das war so der Breakthrough, Internet mit Geschäftsmodell, mit etwas, was wirklich mehr Menschen nutzen konnten. Was glaubt ihr, also was passiert dann jetzt mit dem Internet, wie wir es kennen? Weil man merkt ja, dass Menschen immer weniger ins Internet gehen. So, also man kriegt das ja mit, wenn man Google suchen. Also ne, die Netzpiloten haben mich sehr gut durchs Internet gebracht damals, mit guten Tipps und allem. Und heute, wenn man Suchmaschinen sieht, sieht man, kommt die KI gleich am Anfang, du bekommst die Antwort für deine Frage und du bist kaum noch, dass du irgendwie auf andere Seiten gehst. Und ich frage mich so ein bisschen, wo geht denn das Internet hin?
Gut, ich meine, das ist ja immer noch Teil des Internets. Ich glaube, du willst dann mehr darauf hinaus, dass es eben weniger Traffic zu einzelnen Websites vielleicht gibt. Und ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein Effekt, dass wenn Leute Inhalte, und letztendlich geht es ja um Inhalte, Leute Inhalte veröffentlichen, dass sich das zunehmend zentralisiert, dass immer mehr Leute natürlich auf die sozialen Netzwerke gehen, ganz typisch natürlich YouTube, Instagram, je nachdem, was für Inhalte es sind, welche Kategorie. Und es gibt ja auch diese Dead Internet Theory, dass eben durch die Existenz von AI, und es wird ja jetzt auch schon teilweise für politische Zwecke genutzt, dass eben Zehntausende von Bots dann online zentral gesteuert eben automatisiert Bilder und Posts und so weiter generieren, dass einfach das Internet auch ohne menschliches Beitragen automatisch immer weiter wächst. Und da ist dann die Frage, ja, wohin führt das? Das kann einerseits sehr gefährlich sein, das kann zu Verwirrung führen und Desinformation, aber auf der anderen Seite eröffnet natürlich auch neue Möglichkeiten. Also eine von unseren Mitarbeiterinnen, die hatte zuvor in Stanford studiert und war eben auch im Social Media Bereich aktiv künstlerisch und hat dann eben mit Hilfe von KI ihre Videos und Bilder generiert und kennt auch eine Reihe an anderen AI-Künstlern, die das dann eben auch für ihre kreativen Zwecke nutzen. Deswegen, ich glaube, dass mehr Menschen befähigt werden, dann auch kreativ zu sein, experimentierfreudig zu sein. Das geht eben nicht nur für Software, sondern auch um Artikel zu schreiben, um irgendwie Musik und Kunst zu erschaffen. Und deswegen, es ist schwer zu sagen, ob man dann überflutet wird, eher von wirklich rein von der AI autonom erzeugten Inhalten oder ob es dann Menschen sind, die mit der AI Inhalte erzeugen. Aber ich glaube, da wird sich auch noch einiges tun, was die Regulierung angeht, also dass man irgendwie versucht einzuschränken, dass AI selbstständig dann im Internet dann auch die Inhalte erzeugt. Da ist sicherlich von Policy- und Government-Seite einiges zu tun noch.
Bin gespannt. So oder so, glaube ich, wir werden so einen kleinen Content-Tsunami erleben. Oder erleben
da
wir ja schon.
Einen, ne?
Erleben
wir ja auch. Ja. Genau, da gibt es ja auch einen weiteren Oberfranken, der relativ groß im Valley dann was gegründet hat. Alex Blania, der auch an der FAU studiert hat in Erlangen und dann WorldCoin bzw. World gegründet hat, dass er das Ziel hat, dass man quasi auch einen das Scannen des Auges dann quasi sicherstellen kann, hey, handelt es sich um den Menschen, der hier den Beitrag online erstellt hat oder nicht? Und ich glaube zumindest von dem Grundansatz her, es ist ganz wichtig, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, auch zu unterscheiden.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das sich alles immer dann gegenseitig wieder, wieder neue Sachen aufkommen. Klar, das Internet war für uns ja auch in erster Linie, als wir damit angefangen haben, also so ein Distributionskanal, ne, wo klar war, also einmal klar, wir selber dürfen publishen, wir können Dinge tun. Und dann haben wir ja zunehmend alles gesehen, wie das über diese digitalen Kanäle praktisch, wie wir da irgendwann alles gemacht haben, vom Einkaufen bis zum Daten und, ne, also, aber es ist im Grunde, ist es ja, und das verschwindet natürlich auch in einer gewissen Weise, und das ist bei AI natürlich, wenn wir das schon erwarten können, dass es ja überall ist. Also das war beim Internet ja ähnlich, wo man gesagt hat, ne, also ja, selbst wenn du sagst, ich benutze kein Internet oder ich mache das gar nicht, jetzt zu solchen Leuten nachweisen können, doch, das machst du schon, du merkst es nur nicht, ne? Weil du hast hier, eine Reise mit deinem Reisebüro gemacht und die haben aber auch das einfach übers Internet gebucht. Und also dass das in alle Lebensbereiche reingeht, das haben wir ja schon gelernt, so, dass das Technologie tut. Und das wird mit AI natürlich noch viel stärker werden. Ja. Also ne, wir werden das natürlich hier wie bei einem, weiß ich, was in meinem Auto unter der Haube alles passiert mit der Elektronik. Ne, das haben wir auch aufgegeben, das wissen wir auch nicht mehr und das können wir auch nicht mehr, da dürfen wir auch nicht mehr ran. Und das gilt hier genauso. Und ich würde auch, Julian, das finde ich ganz gut, dass du darauf gelenkt hast, weil ich würde auch gucken auf die Kreativen, was die damit machen. Ne? Also ob es ein Tool ist, das, wo wir das Gefühl haben, es ist ja mehr als ein Tool, es ist ja ein richtiger Muskel, den wir da irgendwie sozusagen dazu kriegen. Und da bin ich sehr gespannt, wie die kreativen Menschen das nutzen und uns dann Sachen zeigen, ne, die uns auch praktisch der Materie näher bringen, also womit wir es da zu tun haben.
Ja, interessant. Prima. Ich dachte, bevor wir aufhören aufzunehmen, machen wir nochmal so eine Schlussrunde. Und die habe ich mir, die Schlussfrage, die klaue ich mir jetzt einfach. Ich höre ja sonst immer auch ganz gerne Anne Will, also hier tippt der Herr zu Anne Will. Die fragt nämlich am Schluss immer so heute in einem Jahr. Weil die Zeit raste. Früher konntest du sagen 5 Jahre, aber das gilt ja heute nicht mehr. Also heute in einem Jahr, was wünscht ihr euch? Wo hofft ihr zu sein, alle, ihr beide?
Also für mich ganz klar, in einem Jahr auf jeden Fall wäre ich sehr gern in Palo Alto mit einem noch größeren Team und vor allem einem Team an Leuten, mit denen ich sehr gerne zusammen bin, weil wie gesagt, ich glaube, das ist eine der schönsten Freiheiten, dass man sich auch aussuchen kann, von welchen Leuten man dann umgeben ist. Und eigenes Office, eine gute Energie, viele Leute, die auch dann vielleicht nicht nur, dass wir dann andere Leute besuchen, sondern dass vielleicht auch mal Leute zu uns zu Besuch kommen und man sich dann austauscht und ja. Aber ja, um ehrlich zu sein, ich bin eigentlich ganz dankbar, wenn es einfach weitergeht und wir an unserem Produkt arbeiten können und das dann gemeinsam dann auch in Palo Alto dann machen können.
Super.
Ja.
Ja, bei mir ist es nicht natürlich jetzt nicht so getrieben, dass da jetzt wirklich ne, gerade was losgeht und immer größer werden muss. Für mich ist es nach wie vor wichtig, dass ich mit auch dem Team, das wir haben, dass wir diese Transformation, die wir gerade erleben, dass wir die begleiten können, dass wir die so weit wie möglich verstehen, dass wir vielleicht auch Formate finden, das mehr zu erklären. Wir machen jetzt gerade auch einen Podcast in diesem Thema. Wir machen davon mehr. Wir würden da sehr viel mehr noch erklären wollen oder uns mit Leuten unterhalten, weil das natürlich wichtig ist. Das habe ich in all der Zeit immer erlebt, in der ich in dieser Branche so gearbeitet habe, dass die Sachen so schnell gehen, dass natürlich die Handelnden auch keine Zeit haben, sich zu erklären oder also alle mitzunehmen. Und das war eigentlich immer eine Netzpilotenrolle, praktisch diese Dinge zu begleiten und zu gucken, verstehen wir es? Wir haben auch zwischendurch Sachen nicht verstanden. Also wir haben auch versucht, irgendwie Blockchain zu erklären und haben es nicht kapiert und konnten uns nicht aufschwingen, das Leuten zu erklären. Mit KI ist es jetzt auch nicht viel einfacher, aber es ist natürlich im Massenmarkt. Also von daher betrifft es alle Menschen. Ne? Das ist jetzt für Blockchain vielleicht nicht der Fall, weil es da tatsächlich eher im Hintergrund ist und nicht jeden Einzelnen direkt befasst. Gehe ich davon aus, dass wir dabei weiter dabei sind, dass wir mit Formaten, die auch gerne Live-Formate sein dürfen, mit Konferenzen oder Veranstaltungen, ne, und im Grunde dieses kleine Quäntchen mit beizutragen, sozusagen diese Transformation mitzumachen und nicht jemand abzuhängen dabei. Das ist, glaube ich, das Hauptding. Wo möchtest du denn sein, Tina?
Ich glaube, Julian wollte noch was sagen.
Ja. Nee, ich musste nur dran denken, dass für mich, weil du meintest, 5 Jahre ist mittlerweile zu lang. Für mich ist ein Jahr schon so ein langer Zeitraum, in dem so viel passieren kann. Das erscheint mir persönlich schon, als wäre es noch Ewigkeiten. Ja. Was natürlich nicht der Fall ist, aber eigentlich ein guter Impuls, mal sich da Gedanken zu machen, ein Jahr ist.
Klar. Genau. Ja, ein Jahr. Ein Jahr ist verrückt. Ich denke mittlerweile so, ja, eigentlich ein Jahr geht viel zu schnell vorbei. Und gleichzeitig passiert in dem Jahr so wahnsinnig viel, dass es kaum fassbar ist. Und für mich, wo möchte ich in einem Jahr sein? Also ich möchte euch gerne beide begleiten. Ich bin sehr froh, mit euch zwei fränkische Gründer zu kennen, die ich beide mag. Und ich glaube, ihr macht das prima. Wolfgang, du nach wie vor. Und Julian, ich glaube, dieses Gelassene, ich bin sehr gespannt, was du und dein Team und deine Kolleginnen da auf die Beine stellt. Und das sowas zu beobachten und zu schauen, wo geht das hin? Ich glaube, in einem Jahr wünsche ich mir, dass ich in diesem Thema Transformation in irgendeiner Weise eine Rolle spiele, weil ich glaube, die Transformation, die wir erleben werden, braucht Menschen. Und ich meine das mit allem Respekt vor den jüngeren Generationen. Aber ich glaube, manchmal braucht es auch eine Generation, die vielleicht noch nicht mit einem Computer aufgewachsen ist und die vielleicht bestimmte Dinge noch nicht gesehen hat, ich habe mir die Neugier bewahrt, dass man da helfen kann. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, wo wir vielleicht noch etwas tun können. Und ich möchte gerne mein Teil dazu beitragen sozusagen und Hilfestellungen leisten. Weil ich glaube, das kann schon, ich habe vorhin von so einem Content-Tsunami gesprochen, ich glaube, dass das an Speed eher noch zunimmt. Und da wird es bestimmt Menschen geben, wo ich vielleicht was tun kann oder wo man bestimmte Bereiche mitnehmen kann. So, das wäre so meine Vision. Und natürlich würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir nochmal schnacken. Also das wäre natürlich auch toll.
Auf jeden Fall.
Genau. Ach Mensch, ganz herzlichen Dank. Ich danke euch herzlich, Wolfgang Macht und Julian Windeck. Das war eine ganz tolle Runde. Ich glaube, ich hoffe, dass die Leute mitgenommen haben, dass Gründen zu gründen und eine Firma aufzubauen ist nach wie vor eine schweißtreibende Sache, die dich 24/7 irgendwie beschäftigt. Und gleichzeitig ist das etwas, was natürlich heute anders ist wie vor 25, vor 30 Jahren, aber nicht so anders. Ne? Vieles ist noch gleich, vieles ist wiederkehrend. Und wir haben eine ganze Menge, glaube ich, heute mitgenommen, wie es heute im Valley ist. Und wirklich, Julian, dir alles Gute. Und gleichzeitig großer Respekt dafür, Wolfgang, was du als wirklich einer der Pioniere, ich sage es nochmal, aufgebaut hast und nach wie vor mit einem Mann bist sozusagen.
Jawohl, vielen Dank.
Genau. Für alle, die noch zuhören, wir freuen uns, wenn ihr eine Bewertung abgebt oder sagt, wie ihr die Sendung gefallen hat und gerne Feedback. Und damit entlasse ich euch. Es war eine Freude und ganz herzlichen Dank.
Danke an dich, liebe Tina.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank, Tina.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten. Diese Folge des Netzpiloten-Podcasts Tech und Trara wurde moderiert von Tina Kulo und produziert von Lennart Brauer. Redaktionelle Vorarbeit durch das Netzpiloten-Magazin. Den Schnitt machte Marvin Struck. Tech und Trara ist ein Produkt der Netzpiloten AG und ist Mitglied im Brand 1-Netzwerk.